Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zu The Last of Us. Ich bin The Last of Adam und mit mir im Studio ist heute...
Oh, The Last of Hannah. Moin. Hey.
Wir besprechen, wie angekündigt, wöchentlich jetzt The Last of Us von HBO und machen mit der zweiten Folge weiter. Die heißt, soweit ich das herausgefunden habe, Infected. Das muss man dazu sagen, dass wir es vorab aufnehmen, weil ich bald im Urlaub bin und deswegen wir mit Screenern arbeiten. Aber wir haben nach der ersten Podcast-Folge schon euer Feedback ein bisschen gesammelt und wollen ein bisschen darauf eingehen, denn wir hatten da diverse Umfragen bei Twitter, ob wir das Ganze hier mit begleitenden Folgen machen sollen oder nicht, und Feedback war overwhelmingly positive. Ich habe vielleicht ein oder zwei Leute gesehen, die es nicht wollten, aber auch nur, weil sie, der eine mochte es lieber, wenn man es denn so gebündelt für eine Staffel macht, und der andere, keine Ahnung, ich glaube, der wollte lieber schriftliche Reviews, aber gute Nachrichten, wir machen beides.
Ja, also wie du sagst, es war ja Wahnsinn. Also auch nochmal vielen, vielen Dank. Wir haben auch per Mail noch was bekommen. Also danke an unter anderem Nils, Kati, Jeskinator, QueerDrag69, FoboJack, HomeAwayFromHere, Lukas, Instagram ist noch ganz viel reingetrudelt, Christine, Marcel, Daniela, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ich hatte auch nochmal geschaut, hier bei Apple Podcasts waren auch neue Bewertungen reingedrubbelt. Genau, also von Magusi und T-Brinker07. Vielen, vielen Dank, das hilft uns ja auch immer. Dann noch zurück zum Feedback, auch vielen Dank, was ihr inhaltlich ja auch gesagt habt, also auch nochmal der Hinweis, wir haben es danach, oder ich habe es auch danach im Schnitt nochmal gegoogelt, ja, die Libelle ist die Dragonfly, und ich dachte komischerweise immer, dass das Logo der Fireflies eine Libelle sei, völliger Schwachsinn, weil der Text oder der Slogan der Fireflies, der ja auch so getaggt ist in der Stadt, ist ja, when you're lost in the darkness, look for the light, ja. Und das macht ja sehr viel mehr Sinn, wenn es... ein Glühwürmchen ist. Oder was sagtest du? Ein, ja, ne? Glühwürmchen.
Ja.
Statt genau. Einer Libelle.
Ihr könnt auch den traurigsten Pixar-Film, nicht Pixar, Ghibli-Film aller Zeiten anschauen. Grave of the Fireflies, die letzten Glühwürmchen, wenn ihr danach nicht mehr freudig sein wollt. Aber vielleicht, wenn ihr sowieso The Last of Us schaut, seid ihr gerade in der apokalyptischen Stimmung. Denn das ist wirklich ein Film, Taschentücher bereithalten. Eine der traurigsten Animationsfilme, wo gibt, würde ich fast sagen.
Aber apropos, wenn ihr ein bisschen traurig seid oder auch ein bisschen Trauer haben wollt, der offizielle Podcast von HBO zu The Last of Us ist auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, Adam, hast du da mal reingehört?
Bisher noch nicht, aber ich hatte bei dem Watchmen-Podcast reingehört. Ich glaube, da war Greg Mason auch mit dabei, oder? Neben Damon Lindelof zum Beispiel.
Genau, und auch Masons Chernobyl-Podcast war ja ganz hervorragend. Also da hat HBO auf jeden Fall mit Mason einen sehr guten Dude an die Seite bekommen für ihre Podcast-Produktion zusätzlich. Und jetzt ist also der Podcast von Troy Baker, den wir ja auch schon genannt hatten, also der eigentliche Sprecher aus den Games von Joel, macht die Moderation, und Druckmann ist auch dabei, Neil Druckmann. Und das ist wirklich
sehr interessant.
Ein super Dreiergespann. Sehr, sehr interessant, was sie erzählen. Jetzt also zur ersten Episode, der Podcast kam schon raus. Und da war aber ein Punkt, den ich wirklich verdrängt habe, weil der so furchtbar ist. Es geht weiterhin um dieses Ameisen-Video bezüglich der Pilzinfektion. Hast du dir das damals mal angeschaut, als 2013 The Last of Us rauskam?
Tatsächlich nicht, nein.
Oh Gott, Adam, es ist so ekelhaft. Das ist ein, also wenn ihr Cordyceps, ne, das heißt ja immer Cordyceps-Fungi, und ich glaube, das deutsche Wort ist auch irgendwie Cordyceps oder so, ich weiß nicht, wie die biologische Bezeichnung, Aussprache dafür ist. Also Cordyceps mit C, Fungi, Fungus, Pilz. Und das ist ein Video, es gibt, glaube ich, nur 3 Minuten, wo du eine Ameise siehst, wie sie befallen wird von so einem Cordyceps. Also es gibt es wirklich in der Tierwelt. Und dann wird diese Ameise so weggetragen von dem Nest oder von dem Bau, wie heißt das, von der Kolonie, weil das sich dann verbreitet. Also erstmal wird die Ameise wie so ein bisschen crazy, und dann wachsen wirklich aus dieser Ameise diese Pilzfühler daraus. Mhm. Es ist super, super ekelhaft, aber das war ja damals auch, schätze ich mal, die Grundlage von Druckmann, auch das Spiel so zu bauen oder die Geschichte so zu konstruieren. Denn die Vorstellung, dass wir zukünftig ja mehr Pandemien haben werden und virale Pandemien, also Viruspandemien, ist ja bekannt, klar, ich glaube, das haben wir ja auch im eigenen Leib erlebt, aber dass natürlich auch das gewarnt wird, dass ja auch Pilzpandemien entstehen können, die sehr viel extremer sein könnten. Und da nehme ich auch nochmal den Rückbezug zum Opener der ersten Folge, dass wohl Mason immer einen Opener haben wollte mit diesen Dokumenten, die er gefunden hat, dass auch vor dieser Cordyceps-Fungi-Pilzplage gewarnt wurde. Und Druckmann hat sich wohl lange Zeit dagegen gewehrt, weil er dachte, nein, wir öffnen so wie im Spiel. Aber nachher, als er dann diese Dokumente auch sah, die es halt schon gab in der Forschung von vor vielen Jahren, hat er gesagt, ja klar, wir brauchen das irgendwie, um auch die Brisanz zu zeigen. Also hört den Podcast, würde ich sagen, kann man gut hören, sehr gut hören. Aber wenn ihr Angst habt und vielleicht auch gerade jetzt keinen Bock mehr habt, euch vor Blackout und sonst was zu schützen, dann guckt nicht das Ameisenvideo. Naja, einen Punkt wollte ich aber noch erwähnen, was in dem Podcast genannt wurde, was mir nicht so aufgefallen ist und was ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar in dieser Szene, wo Joel reagiert auf den Wachmann, ne, und er diese PTSD-Anfall hat von dem Tod seiner Tochter, meinten die beiden, und das ist mir wirklich nicht aufgefallen, finde ich echt krass, jetzt im Nachhinein dachte ich mir so, what the fuck, wie geil, meinten sie, wie wichtig es auch sei, auf Ellie zu achten in der Szene. Erinnerst du dich noch, wie Ellie reagiert, als Joel den Wachmann tot prügelt? Er prügelt ihn wirklich tot, er stirbt.
Nee.
Weil sie guckt ihn fast mehr oder weniger sehr fasziniert an. Bewundern so, ja, würde okay. ich ist vielleicht übertrieben, aber sie ist nicht abgeschreckt von dem, was er da tut. Und das sollte natürlich nochmal so eine Spiegelung sein zu Sarah, die ja in der ersten Folge sehr geschockt ist, als er die Nachbarin da tothaut, die sie eigentlich umbringen wollte.
Wir kommen ja gleich dazu, aber in der zweiten Folge gibt es ja einiges schon vorausgreifend zu Ellie, auch so, was so DLC-Content angeht. Und da macht sie auch so ein paar Notlügen, würde ich einfach mal behaupten. Also ist schon Foreshadowing, was dann wir da zu sehen bekommen. Ich muss eine Sache noch richtig stellen aus meiner Review, weil ich sie falsch drin hatte, bis mich jemand bei Facebook darauf hingewiesen hat. Natürlich startet das Spiel, das erste, nicht im Jahr 2003, wie die Serie es tut, sondern im Jahr 2013. Ich habe einfach nur angenommen, wegen des Zeitsprungs, dass es ist in beiden Fällen ein 20-jähriger Zeitsprung, aber man verschiebt halt für die TV-Serie tatsächlich die Handlung um 10 Jahre nach hinten, während es im Game 2013 beginnt. Also danke für den Hinweis von dem Facebook-Poster dazu.
Ich muss Sie auch nochmal korrigieren, den Mitschnitt, den ich mitgepostet hatte, war die Remastered-Version von PS5. Die PC-Remastered-Version startet erst oder wird released am 3. März. Mhm. Aber sie sah trotzdem schon ziemlich gut aus, aber nicht besser als Teil 2. Also nur so meine
ja, ich glaube, es gab ja bisher Horizon Zero Dawn und God of War und Spider-Man, glaube ich, als PC-Version. Ne? Vielleicht sind wir deswegen da ein bisschen durcheinander gekommen, dass die schon da ist. Okay, dann jumpen wir mal in die Besprechung der zweiten Episode Infected. Und erneut gibt es ein Cold Open zu sehen. Ich kann schon mal vorausgreifen, in der dritten Episode gibt es keines. Ich habe nur die ersten paar Minuten gesehen, um zu gucken, ob das Cold Open-Zeug jetzt ein Element sein wird, was in jeder Episode vorhanden sein wird. Aber dem ist nicht so. Ich hätte es fast gedacht, weil ich finde, diese Cold Opens sind ja mit die größten Abweichungen. Natürlich gibt es auch andere Abweichungen. Diese Robert-Geschichte ist ein bisschen anders strukturiert zwischen Game und TV. Und natürlich, wie wir jetzt gesehen haben, die zeitliche Änderung verändert ein bisschen was wegen Bush-Ära und sowas. Aber nun haben wir, ich habe auf die Uhr geschaut, ein 9 Minuten langes Cold Open aus Jakarta. Das hatten wir ja in der Pilotfolge dann schon gesehen, dass in Jakarta erste Meldungen über diese Pilzepidemie oder Pilzplage gemacht worden sind. Und nun sehen wir eine Forscherin, die in ihr Labor gerufen wird und dort eine Leiche obduziert, die mit merkwürdigem Pilzbefall eingeliefert wurde. Und das macht nur wieder deutlich, wie aussichtslos die Lage eigentlich ist, finde ich. Also sie untersucht so, sie ist sehr schockiert und dann erzählt sie danach so, na, Heilung? Nee, da gibt's keine Impfung. Wir haben keine Chance als Menschheit. Wir sind completely fucked, sozusagen. Fand ich schon, das bringt einen dann schon direkt am Anfang der Episode auf den Boden der Tatsachen zurück. Wie geht's dir da?
Also erstmal liebte ich das, dass wir irgendwie in Indonesien waren. Ich hatte dann auch nochmal gegoogelt, dass so die indonesische Presse auch ganz begeistert war, weil irgendwie so Setbilder veröffentlicht wurden. Also es wurde nicht in Indonesien gedreht, sondern scheinbar alles in Calgary, also in Kanada und Umgebung. Und sie haben es halt nachgebaut und da war aber schon dieses Gesundheitsministerium oder was auch immer für Ministerium das ist, mit der indonesischen Schrift natürlich betitelt. Und da war schon so ein riesen Hype irgendwie in der indonesischen Presse diesbezüglich. Ich fand auch toll, dass du so eine ältere Forscherin irgendwie castest. Ich fand die, es hat wahnsinnig gut funktioniert, genau wie du sagst. Hat auch gut ausgesehen, ne, mit diesem bisschen wärmeren asiatischen Licht in Anführungsstrichen. Und wie du schon sagst, also ich fand das toll, dass du 10 Minuten auf Indonesisch diese Szene bringst und am Ende, wie dann die Forscherin sagt, so Bomb. Ne? Und du denkst so, what the fuck? Okay, einfach alles wegbomben, weil anders gibt es keine Möglichkeit, das einzugrenzen, die Pandemie.
Genau. Und dann ist halt auch der Schnitt zu unserer Gegenwartshandlung im Jahr 2000, wo sind wir jetzt? Jetzt muss ich nochmal drauf achten. 2023. Es ist unser Jahr. Genau, und wir hatten ja das Trio verlassen damit, dass sie erkannt haben, dass Ellie eine Spur am Arm hat. Und jetzt fragen sich natürlich Joel und Tess, was ist hier los mit dir? Und warum hat Marlene dich als komisches Random-Mädchen so beschützt? Erzähl uns mal, was deine Geschichte ist. Und dann sagt sie natürlich, dass sie dieses Zählen machen sollte als Test. Und wir erfahren natürlich auch, dass sie schon länger mit diesem Biss herumläuft und deswegen sich bisher noch nicht gewandelt hat in ein attackierendes Pilzwesen.
Ich liebte diesen Anfang. Also erstmal diese wunderschöne Startszene, wie sie schläft, ne, auf diesem Mooshaufen innerhalb des Hauses. Sowieso finde ich das Set-Design in den Innenräumen auch wahnsinnig gut. Wir kommen, glaube ich, gleich noch auf die Außen, ne, auf die Umwelt. Ja. Aber selbst diesen Bewuchs und die Pflanzen innerhalb der Häuser fand ich auch immer wahnsinnig gut bei Last of Us. Und Joel und Tess, wie sie anstarren. Und dann auch, ganz ehrlich, Adam, haben wir einmal in 177 Folgen TVD die Frage nach Klopapier geklärt?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die waren auch nie auf Toilette. Ich kann mich an eine Dusche erinnern, aber so Toilettenszenen habe ich, glaube ich, so gut. Na gut, pinkeln vielleicht, aber Number Two, ne.
Ganz ehrlich, ich muss ja keine Leute auf Toilette sehen. Und nochmal, auch du als Mädel hast ja vielleicht auch ganz gern ein Stück Papier irgendwie mit dabei, weißt du? Das muss ja nicht Number Two sein. Aber ich fand es hier so schön, einfach nur einmal Worldbuilding betreiben, indem du so ein Magazin jemanden zuwirfst. Oder? Also, und dann das Sandwich, genau wie du sagst. Ne? Sie hat irgendwie dann Huhn da drin, was Besonderes. Ne? Und es wird sehr schnell deutlich, okay, warum? Ne? Warum kümmert sich Marlene so gut um dich? Was ist das Besondere daran?
Während Joel halt so sein Jerky da essen muss und sich so ein bisschen abmüht, damit sein zähes Fleisch da zu schnabulieren, hat sie dann halt so ein leckeres, geiles Sandwich, wie man es auch bei, weiß ich nicht, einem Fastfood-Lokal haben könnte. Und wir sehen hier natürlich auch, dass Tess überzeugt ist davon, dass man sie beschützen sollte um jeden Preis. Und Joel ist so ein bisschen der Skeptiker und sagt, wir sollten sie eigentlich wieder in die Quarantänezone zurückschicken. Und überhaupt, dass sie wahrscheinlich gar keine Chance noch auf ein langes Leben hat, jetzt so wie sie halt da aussieht.
Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier in der Szene schon war oder in der späteren, aber auch so dieses, wir hatten schon so oft die Hoffnung, dass wir irgendwie eine Impfung oder ähnliches finden werden. Ne? Gib's einfach auf. Es gibt keine Heilung. Und dann fand ich doch ganz schön auch dieses, dass Tess da immer noch irgendwie dran glaubt, ne? Und dass es vielleicht doch möglich ist. Oh, ein bisschen positiver und nicht so fatalistisch.
Und dann fragt Ellie ja auch kurz nach dieser Szene, can I have a gun? No, absolutely not. Okay, I'll throw a sandwich at them. Also das ist so ein bisschen schon das Beispiel, wie Ellie eigentlich auch im Spiel eingeführt wird, wie frech sie da ist. Und da trifft man diese One-Liner und den Humor schon ganz gut, würde ich einfach mal behaupten.
Und ich meine, das ist auch ein direktes Zitat aus dem Game, oder? Ich meine, Ellie fragt öfter nach der Waffe.
Ne? Ja, ich glaube auch.
Und dann aber muss sie natürlich auch sagen, was eigentlich der Plan ist, ne? Dass also die Fireflies auch irgendwelche Ärzte irgendwo haben und sie dann untersucht werden sollen. Ne? Also das gibt sie schon preis.
Obwohl sie es laut Marlene eigentlich nicht hätte machen sollen, aber sie sagt ja dann auch so die Bemerkung, oh, jetzt gebe ich die Information den ersten Personen mit, die ich überhaupt auf dem Weg treffe. Also naja, aber muss sie ja halt machen, weil sonst wäre es vielleicht hier auch aus, dann wäre es ein Rage-Quit in einem Game oder so.
Ja, und ich glaube vielleicht, Adam, auch so die Leute, die vielleicht noch nicht so ganz d'accord waren mit Ellie in der ersten Folge. Ich finde, nach dieser Szene, und ich glaube, sie geht auch nur so 6-7 Minuten, finde ich, ist man total drin. dieses Freche und diese Art der, auch der Witze, die sie macht, ne? Sie twitcht dann ja auch so, ne?
Ja.
Das, ich glaube, da kommt der Charakter einfach wahnsinnig gut raus in dieser 6-7-Minuten-Szene.
Glaube ich auch. Danach wird die Tür aufgemacht und sie blicken so nach draußen, weil Ellie hat ja auch die Stadt, glaube ich, noch nie so richtig gesehen. Und ich finde ja, dieses Türöffnungsding klingt schon so ein bisschen wie die Clicker-Noises. Ging es dir da ähnlich oder habe ich mir das eingebildet, als ich es zweimal geguckt habe?
Nee, ging mir auch ganz kurz, weil ich musste mich auch so wundern, weil er macht die Tür auf und sagt so clear und ich dachte so, hast du gerade das nicht geheuert?
Ja.
Also ich fand das wild. Ich fand nur ganz schön, wie er das Regal so wegschiebt, weil ich finde ja immer, das sind diese Momente wie im Game, wo du auch sehr eben so spinnt, so Metallregale irgendwie die ganze Zeit rum her schiebst, habe ich das Gefühl.
Und Sachen, die halt die Ladezeiten verstecken und den Open-Schlauch irgendwie kaschieren und so. Das ist so eine Klassik-Szene. Das haben wir relativ oft, glaube ich, auch in dieser Folge tatsächlich drin.
Ja, und ich finde es so smooth, weil ich glaube, uns fällt das natürlich auf, aber ich würde wetten, schreibt uns da auch gerne, wenn ihr das Game nicht gespielt habt, dass es euch wahrscheinlich nicht aufgefallen ist, wie Joel diesen schrägen Schrank da wegschiebt.
Ja. Und dann, als sie dann draußen sind, ist es so ein bisschen die Zeit für Exposition. Also Ellie erzählt Tessa über sich, 14 Jahre alt ist sie. Tess spioniert sie dann aus, sozusagen, und sagt, gibt's vielleicht irgendwie einen Mom, Dad oder einen Boyfriend, der dich suchen könnte. Aber wir wissen ja schon aus dem DLC und aus gewissen Sachen, dass diese Information einen sehr interessanten Blick bei Ellie hervorbringt, auf jeden Fall. Und es wird natürlich auch so ein bisschen schon Foreshadowing betrieben, indem Ellie sagt, sie hat davon gehört, dass irgendwo da draußen super infected sein könnten mit Split Open Heads und so. Und dann hört man halt auch schon kurz danach die ersten Schreie und Klicker-Noises, was mir so ein bisschen eine Gänsehaut gemacht hat dann.
Ja, und ich fand auch toll, dass die Stadt ja wirklich, die Städte wurden auch zerbombt, ne? Also Tess geht wirklich nochmal darauf ein, auf diesen Plan, sag ich mal, von Ibu. Forscherin aus Jakarta. Die Städte allein, diese schrägen Hochhäuser, dieses ganze Geknarre auch in den Häusern, ich fand das Wahnsinn. Ne? Und die kaputten Leitungen. Ja. Und ich finde, da siehst du wirklich auch, was du mit Budget machen kannst. Und ich weiß, ich will nicht immer auf TVD rumkloppen, aber ich denke ja immer, mach irgendwie nur die Hälfte oder ein Drittel der Folgen und pack da mehr Budget rein, denn das sieht einfach fantastisch aus, finde ich.
Meine Notiz dazu ist auch hier drin, es sieht saugut aus, wie im Game. Und wie diese Wassermission, die es ja dann auch im Game gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da vielleicht schon wieder Positionen vertauscht haben, aber sie sagt ja auch hier schon, sie kann nicht schwimmen. Und dann sind wir halt in dieser Hotellobby, wir sehen das Klavier, sie geht an die Hotelrezeptionsglocke und läutet, sie macht ihren schlechten Dad-Joke und so, sieht so ein bisschen ein Skelett. Also dieses Worldbuilding, dieses Verlebte, alles ist da drin, man sieht wirklich, wo das Geld reinfließt, du hast vollkommen recht. Und ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass das Budget pro Folge nicht ganz auf Game of Thrones Final Season ist, aber irgendwo so Middle Season. Kann das sein? Hattest du da auch was gelesen?
Hatte ich nicht, aber ich würde auch schätzen, also so 8 bis 10 Millionen muss das auf jeden Fall gekostet haben.
Ja, na, also. Und ich will auch wirklich, ich hätte bei Game of Thrones gab es in manchen Seasons noch so ein Making-of bei YouTube. Ich hoffe, dass es das hier auch gibt, weil ich möchte wissen, wie viel davon CGI ist und wie viel wirklich handgemacht ist. Ob sie das Gras zum Beispiel irgendwo selber so ein bisschen ausgelegt haben, ob sie die Bewucherung und die Pilze, ob das vielleicht so wirklich Prosthetics sind oder sowas, das möchte ich sehr gerne wissen in dem Fall, wie das gemacht wurde.
Das dachte ich nämlich auch. Ich wollte es nämlich auch wissen, weil wir haben ja, wie gesagt, Screener und auch die Qualität, finde ich, ist nicht so, so gut. Also ich habe es auf dem Laptop gesehen, deswegen, also ich hatte auch nochmal geguckt in den Einstellungen. Ich konnte es nicht höher als, glaube ich, 720p oder so einstellen. Und deswegen sah ich bei den Hintergründen nicht so ganz genau, wie clean es wirklich ist. Aber sozusagen in meiner Vorstellung sah es wirklich sehr, sehr gut aus. Aber mir ging es genauso. Ich googelte dann irgendwie Making of. Es gibt ein Inside the Episode, aber da ist dann mehr auf die Charakterbildung und die Schauspielenden wird dort eingegangen und weniger auf die Technik. Aber ich hoffe...
Kommt dann hoffentlich am Montag oder Sonntag raus in den USA.
Ich liebe ja auch diese Sachen, was du schon angedeutet hattest, dass Ellie ist ja auch noch ein Kind. Also die ist zwar 14, aber die ist natürlich vor der ganzen Geschichte geboren, war dann in dieser Polizeischule oder was auch immer.
Military,
ja. Ne, die hat ja ganz wenig gesehen von draußen und hat dann aber auch Bücher gelesen, wie sie sagt, ne? Und dann dieses, drückt sie doch so auf die Klingel, ne? So, oh, kann ich eine Suite buchen und sowas. Du merkst noch dieses jugendliche Verspielte und Neugierige. Und ich finde, das war wahnsinnig gut im Unterschied jetzt zu diesem wirklich komplett abgerockten Joel und der so mittelabgerockten Tess.
Ja. Und während wir einiges von, also zumindest Tess versucht es halt, ein bisschen was von Ellie erfahren, weicht Joel ja ihren Fragen aus. Er sagt zumindest, dass er aus Texas kommt. Das haben wir auch schon etabliert. Tess ist aus Detroit in Michigan. Und da kommt ja nochmal so ein bisschen die Sache. Du bist zwar zur Schule gegangen, aber du weißt bestimmte Sachen halt noch nicht, weil einfach solche Sachen bringt man dir in der Schule nicht bei, wie zum Beispiel, wie lange leben eigentlich Infizierte normalerweise? Mhm. Und da hat er dann natürlich ein paar Erfahrungswerte und sagt so einen Monat oder zwei oder so. Andere schaffen es vielleicht sogar 20 Jahre, je nachdem, wie sie dann mutieren. Das sehen wir ja dann auch noch im Verlauf der Episode, so ein paar Exponate von Mutierten, die ja auch im Spiel dann noch immer crazier und crazier werden. Das kann man ja schon mal, glaube ich, ein bisschen andeuten. Und die Frage natürlich, hast du jemals welche von ihnen getötet? Und Joel hat dann natürlich einen 20-jährigen Erfahrungsschatz, den er mitbringt.
Ja, und diese Szene, wo sie da auf dem Hoteldach sehen und runtergucken, wo du siehst diese, ich nenne sie weiterhin Walker oder sowas, wie sie da so rumliegen.
Infected, ne? Glaube ich.
Und dann die Sonne da so drauf scheint und sie sich so bewegen, ne? Und dann sie ja auch sehr klug sagt, oh Gott, die sind alle irgendwie verbunden und sowas. Also, boah, das hat mir schon die Gänsehaut irgendwie so runterlaufen lassen.
Richtig. Und Tess nutzt halt auch diese Situation nochmal, um ihr und uns als Zuschauer die Regeln zu erklären, denn sie sind ja alle sozusagen ein Schwarmwesen, das durch den Pilz irgendwie verbunden ist. Und dann sehen wir ja auch, wie sie dann plötzlich später, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber wie sie dann plötzlich alle aufstehen können. Und natürlich warnt Tess sie, dass man, sie ist natürlich ein Kind und alles, aber sie muss trotzdem wachsam bleiben, weil man ist auch als immune Person nicht davor gewahrt, irgendwie in Fetzen gerissen zu werden.
Ja, und ich fand hier, natürlich war das sehr wie so ein Infodump, kann man auch, wenn man böse ist, das irgendwie bezeichnen. Ich finde aber trotzdem, dass es sehr organisch funktionierte, auch durch diese Wartezeit. Weil wenn du wartest, natürlich redest du irgendwas, oder Ellie zumindest, Joel natürlich nicht. Du siehst aber auch, wie sie mit dem Messer rumspielt, ne? Also dass sie da auch auf jeden Fall Ahnung hat. Und ich finde, es wirkte unheimlich organisch.
Ja, das stimmt.
Ach, und dann natürlich wieder die alte Frage, ne? Short way or long way? Und dann müssen sie natürlich durchs Museum gehen. Du hast es schon angedeutet, der Schlauch, das ist ja auch im Game so. Du willst dann irgendwo hin, da ist es dann irgendwie versperrt, also musst du woanders hin, durch ein anderes Gebäude. Und das ist natürlich immer ätzend. Dunkel und infected.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Genau, und dann beschließt Joel, wir müssen jetzt nicht nur leiser sein, sondern wir müssen absolut ruhig sein, also silent, nicht quiet. Und da im Museum haben wir Atmo. Wir haben verpilzte Opfer, wir haben draußen ja schon so ein bisschen den Bewuchs. Wir haben das Knacken der Leichen beziehungsweise der vertrockneten Wesen, wie man das halt nennen kann. Und einfach so eine Suspense, die richtig, richtig gut und wenn ich nicht sogar sagen, ja doch, ich sag einfach mal geil ist, weil genauso will ich es halt haben, wenn ich eine Survival-Horror-Geschichte umgesetzt bekomme. Und wir sind halt wirklich sehr nah an dem Game dran. Immer wieder der alte Punkt, macht man es denn wirklich super nah oder nicht? Das ist ja eine Debatte, die man immer wieder stellen kann. Aber ich finde es so, wie es jetzt gemacht wurde, wirklich beeindruckend auch irgendwo, weil es halt Nonplusultra auch schon im Game war. Und deswegen finde ich es halt so gut, weil auch die Videospieladaption, die wir bisher gesehen hatten, ja immer einen schlechten Ruf hatten. Also die meisten waren irgendwie von okayisch bis irgendwie super schlecht. Im Animationsbereich hatten wir jetzt gute Beispiele in den letzten 2-3 Jahren tatsächlich mit der Overwatch. Nee, wie heißt die Serie, die Tim so mag? Mit der Cyberpunk-Serie, mit Arcane. Und mit dem Dungeons & Dragons Spiel von Amazon. Also da gibt's jetzt langsam, vor allem im Animationsbereich, gute Sachen. Aber so im Film- und Serienbereich gab's halt wirklich wenig richtig Gutes. Und da macht The Last of Us jetzt einiges wirklich richtig.
Ja, und dafür ist wirklich dieser Podcast von Mason und Druckmann wirklich wahnsinnig spannend, weil du merkst, wie diese beiden Dudes, die irgendwie in ihrem Metier, ne, Mason, Serie, Druckmann, Game, wie die zusammenkommen und einfach natürlich ganz respektvoll zu dem Stoff stehen, logischerweise, aber auch Mason da sehr respektvoll rangeht und dann von beiden Seiten das Beste eigentlich nehmen, um auch einen Mehrwert zu schaffen. Und sie sagen es nochmal explizit, Gamer sollten auch sozusagen manche Sachen sehen, damit sie nicht alles nacherzählt kriegen. also gerade was auch die Cold Opener angeht und ähnliches, einfach, dass sie ein bisschen noch mehr erfahren aus dieser Welt.
Richtig.
Und aber die Serienpeeps, die nichts, keine Ahnung haben, sollten halt abgeholt werden und sollten die Welt verstehen und sollten auch in diese Atmosphäre reingezogen werden. Und ich finde auch, dass du in dieser Museumsszene, die ja eigentlich eine klassische Clearing-Szene ist, also nochmal, ja, wir haben sie in Walking Dead, wie oft haben wir sie gesehen? 200 Mal?
Ja.
Aber du sagst es schon, jeder Schritt, jedes Knarren der Dielen ist spannend. Und klar, es ist jetzt auch neu, bei Walking Dead war es anfangs ja auch noch interessant. Aber ich fand auch, das ist eine Masterclass von so einer, sag ich mal, doch eher kleineren Szene im Museum.
Ja, und natürlich dieses Klackern und das Klickern, das erinnert an Predator von damals, nur mit halt deren Soundcues bei The Last of Us, die wir aus dem Game kennen, dieses und dieses. Ich kann es leider nicht so gut nachmachen, ich bin halt auch kein Klicker, aber alleine, dass sie diese Atmo so treffend darstellen können, das begeistert mich halt. Und ich bin so oft gestorben in dieser dämlichen Museumsszene, wenn ich mich daran zurückerinnere, weil ich ein richtig schlechter Stealth-Spieler bin. Ich bin eher der Grobe, ich schmeiß eher den Molotow-Cocktail und dann nehme ich irgendwie ein Blunt-Instrument und hau den Klickern damit ein. Aber das kannst du ja manchmal an manchen Stellen nicht in dem Spiel. Du musst ja halt wirklich sneaky sein, weil da mehrere Klicker sind und du einen erwischen musst. Und wie das umgesetzt ist, natürlich etabliert uns das, diese Szene auch über Show, Don't Tell, dass die zum Beispiel nicht auf Licht oder so reagieren, sondern wirklich nur auf Geräusche, dann etablieren wir sowas wie, was ganz oft vorkommt in dem Spiel einfach und was genial ist, die Scherben, die natürlich da auch ein kleines Klickern kann schon den Super-GAU bedeuten. Und das haben wir hier halt auch. Aber gleichzeitig haben Druckmann und Mason, glaube ich, auch schon in Interviews gesagt, wir zeigen nur so viel Gewalt und Splatter-Szenen, wie nötig sind. Im Game hast du davon natürlich ein bisschen eine Häufung, dass du öfter mal hier und da was splattern musst. Aber wenn du das wirklich so wie so eine Pistolenkugel einsetzt und dann so eine 5-minütige, 7-minütige Szene machst, dann ist es halt effektiver, als wenn du es abnutzt und irgendwie alle 10 Minuten sowas reintust.
Ja, und die Schüsse, fand ich, hatten auch irgendwie noch, waren noch besonders, weil du merkst ja auch, dass wenn du die einfach auch dreimal irgendwie in den Torso schießt, das bringt nichts. Und ja, ich finde, das wurde auch deutlich. Apropos Brutalität, ich fand das schon relativ brutal, oder?
Also wir sehen ja, natürlich ist es brutal, aber es ist halt nicht Brutalität in Dauerschleife, nee, so, nee, weißt nee. Du das, ja.
Dann lass uns nochmal über die Monster sozusagen, über da die Maske gehen. Du hattest es ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon kurz gesagt. Ich fand ja, dass der rote Klicker sehr gut aussah. Ich fand den weißen, aber der sah so ein bisschen aus, als ob er so einen Motorradhelm trug irgendwie.
Ja, da ist halt die Frage, was wir beim Screener jetzt an fertigen Effekten tatsächlich sehen. Vielleicht wird da manchmal noch ein bisschen dran gearbeitet, aber der rote sieht, wie du schon sagst, ziemlich gut aus. Ja, das kann ich nicht abschließend sagen einfach.
Das stimmt natürlich. Und ich hätte mir auch gewünscht, aber ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch falsche Erinnerungen, ich hätte mir gewünscht, dass die Bewegungen noch ein bisschen weniger menschlich sind. Mhm, ja. Also ich finde, manchmal rennen die so und dann dachte ich mir, die rennen ganz schön menschlich noch. Mhm. Also da hätte ich mir fast noch so ein bisschen mehr so Verschränkungen oder so. Die müssen jetzt ja nicht wie die Walker irgendwie rumlaufen. Aber du weißt, was ich meine, oder? Es gibt so 2, 3 Szenen, wo ich dachte, huch, das sieht jetzt wirklich aus wie ein Dude mit Motorradhelm auf, der jetzt einfach rennt.
Ja.
Aber ansonsten wirklich, also eine Szene bombastisch. Bombastisch.
Am Ende der Szene hat Ellie halt ein bisschen mehr Blut noch an ihrer Wunde. Und wir sehen ein weiteres Element, was mich halt wirklich an den ersten Teil sehr viel erinnert hat. Denn Plankentime.
Ich dachte auch, bitte Joel, nimm die Planke und leg sie rüber.
Oh, wie oft mussten wir im ersten Teil Planken legen, um irgendwo ein Dach zu kreuzen. Oh, zum Glück ist hier eine Planke, die dick genug ist und breit genug ist für diesen Abhang hier, den wir benutzen können. Sehr, sehr, sehr
aber
gut.
Das finde ich auch so sehr lachen. Sweet, dass ich dachte mir, das ist wirklich dahingelegt für Gamer, dass die einfach mal lachen, okay, wir müssen die Planke jetzt nicht noch selber legen. Ja. Aber eine Frage, vielleicht auch an Orthopäden. Ich habe sie nicht gefunden in der Kartei, die wir haben. Aber wenn du einen umgeknacksten Knöchel hast, tapest du dann über die Socke rüber?
Für Stabilität vielleicht, wenn du die Socke nicht ausziehen möchtest, weil du nicht in irgendwas reintreten möchtest, würde ich sagen. Aber gerne Orthopäden oder Ärzte, schreibt uns, wie man das machen würde. podcast@segenjunkies.de.
Aber sie sitzt doch. Es dauert 2 Sekunden oder 1 Sekunde, eine Socke auszuziehen. Ich würde doch
aber ich glaube, sie weiß da schon, dass sie keine Zeit verlieren darf, weil ihre Zeit sich dem Ende nähert.
Das stimmt auch wieder. Ja, dann ist auch egal, ne? Aber nur mal, ich wollte nur fragen, ob man über eine Socke tapet, wenn die jetzt nicht irgendwie eingebrannt ist oder so. Also die war ja nicht, weißt du, die war ja nicht fest, die Socke sozusagen. Aber ja, du hast schon recht. Aber Orthopäden, genau, wenn ihr Bock habt, schreibt mir gerne. Ich würde es gerne wissen.
Und dann gibt es halt schon den Magic Moment, wo Ellie, den habe ich glaube ich vorhin fast schon vorweggenommen, wo Ellie die Stadt sieht und die View und so, weil sie halt zum ersten Mal so richtig draußen ist und das einfach einsaugt. Und man kann glaube ich vorwegnehmen, dass es davon noch so ein paar geben wird, wenn Ellie zum ersten Mal ein paar Sachen sieht. Würde ich mal annehmen. Ich weiß nicht, ich habe wirklich nicht weiter gesehen als die dritte Folge, aber so ein paar Sachen kann ich mir schon vorstellen aus dem ersten Game, die dann noch für sehr viel Awe sorgen werden.
Ja, und diese Kuppel natürlich, ne? Ich glaube, es ist irgendwie das State House, ne, von Boston. Das ist wirklich sehr prägnant im Spiel, weil du halt dieser ganze Boston-Teil ist relativ lang und du siehst dann immer in der Entfernung nur die goldene Kuppel. Und das ist ja auch ein Motiv, was auch im zweiten Teil nochmal vorkommt, dass du irgendwie durch eine Stadt musst, du weißt, wo du hin musst und hast das Gefühl, das dauert ewig, weil du da irgendwie nicht hinkommst und du immer wieder irgendwie Umwege gehen musst oder durch Häuser durchgehen musst, um an diesen Punkt zu kommen. Und ich liebe das ja auch immer, diese Orientierung ohne GPS, ohne Handy, ohne Karte. Wie orientierst du dich? Du orientierst dich an dieser fucking goldenen Kuppel.
Oh, ich wäre aufgeschmissen. Aber danach dachte ich schon fast, als dann so ein Sound-Cue kam, jetzt hätte man die Folge abschließen können und Cutter Adam hätte gesagt, ja, da wäre ich zufrieden gewesen, aber man nickt noch so ein bisschen nach, weil man, glaube ich, ein bestimmtes Kapitel in der Erzählung abschließen wollte. Ich dachte jetzt nämlich tatsächlich, Stichwort Robert und Container und Tripwire, wenn du verstehst, was ich meine, dass das jetzt kommen wird, aber ich glaube, man hat so ein bisschen die Reihenfolge auch vertauscht. Und ich weiß nicht, ob man es noch machen wird oder nicht, aber müssen wir abwarten.
Genau, aber jetzt kommen wir ja zur Übergabe, ne? Und ich war dann kurzzeitig auch verwirrt, okay, was ist denn jetzt passiert? Das ist so ein bisschen anders. Aber auch das State House, ne, die Leichen, ich fand, das war eine Wahnsinnsszene. Und ich hatte auch, was ich wirklich krass finde, ich hatte auch die ganze Zeit diese Sorge und diese Angst und diese Hysterie, die ja auch dann Tess hat, also Anna Teuf in dem Falle, die hat sich so übertragen auf mich. Ich war genauso gestresst und geschockt irgendwie wie sie. Auch wenn sie anfängt, da rumzusuchen, hier muss doch irgendwo eine Karte sein oder was ist passiert. Ja. Ich war genauso hyper aufgeregt wie sie.
Genau. Und Joel erklärt ja dann die Situation, warum sind da jetzt die Leichen? Und seine Erklärung ist, einer war davon infiziert und hat die Gesunden dann umgebracht.
Wobei ich sagen muss, das war eine Szene, die ich allein vom Englischen schlecht verstehen konnte. Okay. Also das war so der Moment, wo ich wirklich zurückgespult habe und geguckt habe, ob es eine deutsche Sync gibt. Gab es nicht bei den Screenern. Und dann habe ich sie mir nochmal auf Englisch angehört in 0,5 Geschwindigkeit, um sie besser zu verstehen. Okay. Das war so das Einzige, wo ich dachte, okay, hier bin ich mal kurz irgendwie hängen geblieben. Ja, aber Wahnsinn. Ich fand auch wild, wie Tess dann so die Handgranaten da so hinwirft.
Ja. Und lass mich kurz einmal noch zurückgehen. Wir erfahren nämlich, dass Tess infiziert wurde und Joel sagt, show me. Und und dann muss ein Plan gefasst werden, wie jetzt weitergemacht wird. Denn Tess ist sich sicher, dass sie totgeweiht ist und deswegen wir sehen diese Pilzmenschen, wie auch immer man sie nennen möchte, die infected, sagen wir einfach mal so, die jetzt aufgestanden sind, weil das Schwarmwesen gesagt hat, da ist irgendwas und die rennen jetzt in so, weiß nicht, Dutzenden auf deren Aufenthaltsort zu und Tess entscheidet dann, nimm jetzt Ellie und geh zu dem Ort, wo du hingehörst, mach einmal etwas, was richtig ist und so und dann ist das halt das Opfer, was sie macht. Sie macht da überall so Benzin hin, sie hat Granaten und sie wartet ab, bis alle eingetrudelt sind und dann zündet sie den Knaller. Und die creepieste Szene in der gesamten Episode ist dann, wird uns dann gezeigt, nämlich wie einer dieser Pilzmenschen mit seinem, weiß nicht, wo kommt das raus, aus der Nase oder aus dem Mund?
Der Quadricept.
Ja, genau. Und dann gibt's so einen Zungenkuss mit Pilzbeigeschmack. Richtig, richtig eklig, aber auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass, glaube ich, die Infizierung vielleicht anders funktioniert als in dem Game. Denn im Game haben wir auch öfter mal Gasmasken gesehen, oder? Bei so bestimmten Sachen. Hatten wir da nicht auch schon mal so eine Andeutung gehabt aus Interviews, dass das vielleicht eine große Änderung sein wird in der TV-Serie?
Genau, ich glaube, das hatten wir sogar schon. Hatten wir es nicht schon in der ersten Folge? Das
ja, aber ich glaube, da hat man es noch nicht so gesehen. Ich dachte halt, dass es irgendwo bei späteren Zeitpunkten einfach erst eingeführt wird, dass diese Sporen da sind und die Gasmasken getragen werden.
Genau, also ich glaube, es war in der ersten Folge schon, als wir das erste Mal rausgehen, glaube ich, sagt es nicht Joe sogar, dass wir jetzt also keine Gasmasken brauchen, weil die Sporen keine Infektion hervorrufen.
Nicht airborne sind, genau. Glaube ich, ne? Sowas in
und
der
im Richtung. Game ist es halt immer so, wenn du irgendwie in die Nähe kommst von diesen komischen, auch ekligen Pilzwucherung am Wand und sowas. Du brauchst eigentlich immer eine Gasmaske. Ja, ich glaube, es hat dann auch, ich glaube, Mason oder Druckmann sogar, die haben es dann auch irgendwann vor Release auch bestätigt, dass es keine Spureninfektion gibt in dem Sinne, wie im Game.
Genau, ich glaube, wir sehen in der einen Szene, wo sie dann den einen töten, der sich nochmal so aufbäumt, dass dann aus dem Boden eher so wirklich so, wie nennt man das, Äste rauskommen und so Vergabelungen und eher so pilzartige, wie man es auch nennt, Extremitäten, die dann dafür sorgen, dass Leute wieder auferstehen können.
Ja, und ich glaube, Tess sagt ja auch, dass der ganze Boden sozusagen infected ist, ne? Dass da genau, wie so Tunnel sind, die verbunden sind miteinander. Also ja, ich dachte mir dann auch, dieser Kuss und so, das sollte natürlich nochmal so ein bisschen das Drama, ne, hervorbringen, genau wie ihr Sippo, was dann in dem Moment nicht funktioniert. Ne? Das ist ja, sage ich mal, jetzt dramatisch aufgebaut. Aber ich muss sagen, es hat für mich hundertprozentig funktioniert. Also obwohl ich weiß, was passiert, war ich auf 180 in meinem Spannungsmodus.
Ja. Und dieser Kuss ist dann halt noch die Sahne auf dem Kuchen drauf. ja, also und dann gibt's halt die Explosion und die beiden sind halt ohne Tess jetzt unterwegs. Und das ist dann auch so im Game wahrscheinlich dann die Hauptphase des Spiels fast. Also natürlich gibt's dann noch andere Phasen, aber dann jetzt so der Prolog war das mit Sarah, dann der zweite Prolog war das mit Tess und dann, wenn das Duo alleine unterwegs ist, ist dann halt wirklich Main Game, würde ich sagen, oder?
Ja, und der Moment, wo Joel, also Pedro Pascal, dann auch Tess anguckt und dann reagiert, ne, dann packt er ja so Ellie und sie wehrt sich ja noch, ne, sie will Tess da nicht alleine lassen. Ich fand, das war Wahnsinn. Wahnsinn.
Und da sagt sie auch dein Lieblingsschimpfwort, Fucker, leave me alone, Fucker. Und dann ist die Episode auch vorbei, ja, soweit ich weiß.
Adam, ich dachte mir auch, so Leute, die die Story nicht kennen, müssen doch extrem geschockt gewesen sein, dass Tess stirbt.
Ja, wahrscheinlich schon. Auch im Game ist das ja. Ich war bei Tess' Tod auch ein bisschen geschockt, weil ich halt nicht wusste damals beim ersten Spielen, was ist jetzt los? Ich dachte, Tess wäre hier unsere Bae und jetzt ist sie halt weg.
Ja, und du merkst halt einfach auch sehr schnell, okay, Leute sterben auch in dieser Welt, was richtig, ja auch wichtig ist, sage ich mal, für die Spannung. Und für die Angst, die du hast, die Beklemmung.
Ach. Und die Episode ist nur sehr viel kürzer als die 1,20 lange Pilotfolge, jetzt so bei 50 Minuten oder was. Vorspann ist halt immer 90 Sekunden und dann Abspann ist, glaube ich, auch nochmal eine Minute. Also sind wir da knackiger unterwegs, was ich auch begrüße. Und ich finde, es hat der Episode auch gut getan. Wir haben, glaube ich, auch im Podcast zur ersten Folge schon gesagt, die zweite hat uns deutlich besser gefallen. Ihr merkt es wahrscheinlich auch in der Besprechung, dass sie uns deutlich besser gefallen hat. Aber auch einfach, weil diese Welt, die wir aus dem Game kennen, so wunderbar umgesetzt wurde, so wertig umgesetzt wurde. Das Bombardement, das Moos, was überall wächst, die Szenen, die genauso aussehen wie in Cutscenes teilweise, die komischen Requisiten, die da zum Beispiel bei diesem Leichenberg zu finden sind, da im Hintergrund, wo ich mich beim Game gefragt habe, was soll das eigentlich? Das war das, worauf ich angespielt hatte. Und insgesamt die Charakterisierung, die gelungen ist halt von den drei zentralen Figuren hier in dieser Episode, das hat mir alles ziemlich gut gefallen. Und das ist tatsächlich auch ein besserer Eindruck von Ellie, wie sie halt am Anfang ist. Rebellisch, aufmüpfig, frech und ein bisschen klugscheißerisch auch.
Also ich gebe dir recht, also ich fand ja gut, dass du dir noch Luft gegeben hast für die Bewertung der ersten Folge, denn das ist für mich eine 5-Sterne-Folge gewesen. Also da hat für mich wirklich alles gepasst. Ich finde, die hatte wahnsinnig viel Tempo. Wenn wir überlegen, wenn der Opener, der Cold-Opener rausgenommen worden wäre, minus 10 Minuten, wäre die Folge irgendwie 42 Minuten lang gewesen. Unfassbar.
Networklänge.
Ne? Ja, und so ein Tempo, so eine Spannung, so eine krasse Action-Szene, Informationen, die sozusagen organisch in die Story mit eingebaut werden, Rückbezüge für Gamer, ne, die aber irgendwie so ganz subtil auch reingedroppt werden. Also ich fand, das war wirklich fantastisch. Für mich 5 Sterne.
Ich bin auch sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, was sie noch auslassen werden, worauf sie sich konzentrieren werden, ob es jetzt diese Tripwire-Episode tatsächlich noch geben wird. Was meinst du, wird sie geben? Mit Robert ist da noch irgendwas?
Ich habe das gar nicht mehr so genau in Erinnerung. Ich habe das auch vorgespielt.
Also ich erinnere mich an eine Mission, die war, das hatten wir jetzt schon ein bisschen angedeutet in den ersten beiden Episoden. Das war so ein Schrottplatz und da standen überall Busse und da musstest du auch Planken über die Busse zum Beispiel verlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt rausgestrichen haben oder ob sie das einfach verschoben haben oder ob es im Game tatsächlich später kam.
Kommt es nicht später? Ich meine, es kam später.
Das kann natürlich auch sein. Aber ich dachte halt tatsächlich auch, dass diese, ich kann nicht schwimmen und bin und es ist irgendwas unter Wasser, dass das auch viel später kam.
Boah, das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung.
Aber ist ja im Endeffekt auch egal, wie man das strukturiert, weil wenn du die Setpieces hast, dann kannst du ja eins irgendwie für diese Episode nehmen und das nächste dann für diese Episode. Wer es vielleicht ein bisschen besser weiß, aber auch nur bis zu diesem Zeitpunkt, kann uns natürlich auch gerne Feedback geben an podcast.cnjunkies.de.
Noch ein Punkt, der mir auffiel, als der Abspann lief, dachte ich mir so, ist es ein neuer Song von Santa Olaya?
Das weiß ich nicht, aber kann sein. Oder ein neuer Remix oder so.
Also das dachte ich mir so, also wenn es ein neuer, es war so gut, kenne ich den Score jetzt auch nicht. Ich habe immer so meine Favorite Songs irgendwie gehört und selten, glaube ich, die ganzen Score. Aber ich dachte mir, finde ich auch ganz cool, wenn da vielleicht noch ein bisschen Variation musikalisch auch ist.
Ich habe tatsächlich den Score zum zweiten Teil sehr viel öfter gehört als den zum ersten. zum zweiten Teil, das hatten wir im Einstiegsteil nicht, gibt es auch sehr gute Podcasts von Sony direkt. Also falls ihr vielleicht beide Teile schon gespielt habt und da noch nach mehr Content sucht, da könnt ihr euch auch Podcasts noch mit den Beteiligten, ganz viele verschiedene Episoden sogar zu ganz vielen verschiedenen Themen herunterladen. Aber Spoiler zu den Inhalten aus dem zweiten Teil sind da natürlich vorhanden teilweise.
Ich hatte hier noch einmal Feedback bekommen von F3 Eldep. Das Intro erinnert mich leider etwas zu sehr an GOT.
Ich das war auch meine Assoziation und ich dachte eigentlich, dass es auch völlige Absicht ist, dass es so
ist. Ach echt? Findest du es gut oder nicht gut?
Ich finde es okay. Wenn jetzt HBO für jede Serie so ein GOT-Intro macht, dann ist es natürlich ein bisschen okay, One-Trick-Pony-mäßig. Aber ich weiß es nicht, ich bin ja auch nicht so ein Vorspann-Achter, ich bin ja auch ein Vorspann-Skipper. Ob es jetzt dann wie bei Game of Thrones ist, dass sich die Pilzinfektion vielleicht noch ausbreitet über Amerika oder so, darauf habe ich jetzt tatsächlich nicht geachtet.
Oh, und du andere Städte siehst?
Ja. Oh. Also vielleicht, wenn du auch in die weiteren Folgen kommst, wenn die Reise fortgeht, ob wir dann auch irgendwie vielleicht irgendwann mal, was weiß ich, Wyoming oder sowas sehen, muss man dann mal schauen, ob die da so clever sind und so viel Geld und Zeit noch in den Vorspann reinstecken. Haben sie bei Game of Thrones auch gemacht, oder? Mhm. Also könnte man ja fast erwarten, dass es so ist.
Brauche ich aber gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich muss jetzt nicht noch irgendwie unterschiedliche Stadt-Skylines irgendwie erkennen oder mehr Spores. Ich hatte noch ein Zitat hier aufgeschrieben, das hat mir noch gar nicht genannt, in dem Dialog zwischen Tess und Ellie, als Ellie erzählt, dass sie alleine in diese Mall gegangen ist. Ne? Ich mach mal alleine in Anführungsstriche. You got some balls on your sister. Ja. Yep, also das wollte ich noch
sagen. Ich bin sehr gespannt, wann diese Mall-Sache aufgelöst wird. Ich hoffe, soon-ish. Also zwischen 3 und 6. Es gibt ja nur 9 Folgen, also mal sehen, wann sie es einstreuen oder wie sie es einstreuen.
Das stimmt, das frage ich mich natürlich auch, aber ja, also mehr habe ich eigentlich gar nicht hier. Ich hätte noch einen Punkt vielleicht, wenn ich den Podcast spoilern will, das fand ich noch ganz interessant. Da ging es nämlich darum, dass sie eigentlich, also Druckmann und Mason, die erste Folge enden lassen wollten, als der Zeitsprung kommt und Joel die Kinderleiche verbrennt. Da sollte eigentlich der Cut passieren.
Okay.
Also sprich, dass du Ellie gar nicht mehr mitkriegst im Piloten. Und da hätten.
Das wäre dann aber eine 30-minütige Episode geworden, oder?
Ja, 45, ne? Wahrscheinlich. Weil du siehst das Kind ja noch, wie es in die Krankenstation kommt, wie es getötet wird und dann siehst du Joel, wie er rumarbeitet und es verbrennt. Ne? Das hättest du wahrscheinlich dann irgendwie auf 43, 45 oder so machen können. Mhm. Und da hätten wohl die HBO-Leute gesagt, so nein, wir müssen irgendwie Ellie sehen im Piloten. Du musst irgendwie auch diese Ellie-Joel-Beziehung zumindest angedeutet sehen. Und deswegen, glaube ich, war der auch so lang. Die erste Folge, der Pilot, weißt du?
Ja,
deswegen dieses 1,20, das ist halt wirklich bis zu dem Punkt sehen, weil sie meinten auch so, ja, wenn du 2 Kinder siehst, die sterben, dann wollen vielleicht manche Leute nicht weiterschauen.
Stimmt.
Und ich dachte nur mal so, ja, wahrscheinlich hatten da die HBO-Leute wirklich mal recht.
Na gut, dann sind wir, glaube ich, erstmal am Ende der Besprechung angelangt. Ihr könntet uns natürlich Feedback hinterlassen, habe ich schon mehrfach erwähnt, podcast@serienjunkies.de, Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify sind gern gesehen. Ihr könnt uns auch bei Amazon Music finden mit unserem Podcast und bei ganz vielen anderen Podcatchern. Natürlich findet ihr uns auch bei Social Media. Wo findet man dich da, Hanna?
Ich bin @HannaHuge bei Twitter und MediaWhore bei Instagram und Mastodon. Und du, Adam?
Ich bin AwesomeArnd bei Twitter, Instagram und YouTube. Und ich schreibe auch die Reviews zu The Last of Us. Die könnt ihr bei serienjunkies.de natürlich immer finden. Erste Review war schon sehr ausführlich. Mal schauen, wie diese zweite jetzt ausfällt. Aber die wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Genau, und montags liest ihr die dann bei uns bei Serienjunkies. Und die Besprechung bekommt ihr dann auch in euren Feed zeitnah zur Ausstrahlung der Folge. Jo, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Oh, ging so schnell.
Ja, und du hattest einmal, einen habe ich noch.
Ich weiß, du wolltest schon stoppen, aber ich dachte mir so, Gott, es ist so, es ging so schnell. Keine Ahnung.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.